Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Ich lese für uns aus Lukas 4, 16 bis 30 die Verse aus der neuen Genfer Übersetzung. Jesus in seiner Heimatstadt Nazareth. So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er, wie er es gewohnt war, in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen, und man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und las die Stelle, an der es heißt: Der Geist des Herrn ruft auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Er begann zu reden. Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt, sagte er zu ihnen. Ihr seid Zeugen. Alle waren von ihm beeindruckt und staunten über seine Worte. Sie mussten zugeben, dass das, was er sagte, ihm von Gott geschenkt war. Aber ist er denn nicht der Sohn Josefs? Fragten sie. Da sagte Josef zu ihnen: Ihr werdet mir sicher das Sprichwort vorhalten, Arzt hilft dir selbst, und werdet sagen: Wie wir gehört haben, hast du in Kapernaum große Dinge getan. Nun, dann tu sie auch hier in deiner Vaterstadt. Ich sage euch, fuhr Jesus fort, kein Prophet gilt etwas in seiner Vaterstadt. Im Übrigen erinnere ich euch an Folgendes. Es gab in Israel viele Witwen, als es in den Tagen Elias 3 Tage und 6 Monate nicht regnete und im ganzen Land eine große Hungersnot herrschte, und doch wurde Elia zu keiner von ihnen geschickt, sondern zu einer Witwe in Sarepta im Gebiet von Sidon. Und zur Zeit des Propheten Elia gab es in Israel viele Aussätzige, aber nicht einer von ihnen wurde geheilt, nur der Syrer Nachman. Als die Leute in der Synagoge das hörten, packte sie alle die Wut. Sie sprangen auf, zerrten Jesus zur Stadt hinaus und führten ihn an einen Abgang des Hügels, auf dem ihre Stadt erbaut war. Dort wollten sie ihn hinunterstürzen. Jesus aber schritt mitten durch die Menge hindurch und ging fort.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Heute haben wir den zweiten Teil unserer Predigtreihe über Jesus. Heute geht es um Jesus, den Unzumutbaren. Wie kann das sein? Wie kann Jesus nicht zumutbar sein? Ist er nicht für alle da? Kommt er nicht zu jedem von uns? Wieso dann unzumutbar und in welcher Form? Was genau wollen wir damit sagen? Nun ja, genau das ist die Frage, um die es heute gehen soll. Wenn Jesus auf Menschen traf, dann gab es immer auch Reibung, Unverständnis und auch Ablehnung. Selbst Nathanael, der ja einer der 12 Jünger war, sagte, bevor er Jesus kennenlernte: Was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Als er hörte, dass Jesus von dort stammt. Es gab also Menschen, die ihn allein wegen seiner Herkunft ablehnten. Und noch mehr lehnten ihn aus ganz anderen Gründen ab. Die einen hielten ihn für moralisch verkommen, weil er sich mit Huren und Zöllnern abgab. Er hielt sich bei den Armen und Schwachen auf, den Ungewaschenen und Kranken. Nichts für die gutbürgerliche Mittelschicht. Nein, nein. Andere wiederum hielten sein Reden für gotteslästerlich, weil er anscheinend die Gesetze auf die Liebe zu Gott und den Nächsten reduzierte. Und sie regten sich auf über seine Verkündigung der Gnade und dass er einfach Sünden vergab. Im Ganzen hatte er offensichtlich eine ganze Menge Feinde. denn sonst wäre er auch nicht getötet worden. Aber das ist es nicht, worum es heute gehen soll, obwohl wir in der Passionszeit leben. Keine Auseinandersetzung mit den rechtgläubigen Pharisäern, keine Aufregung darüber, mit wem er isst oder sich abgibt. Nein, dieses Mal geht es eigentlich um ein Heimspiel. Jesus ist bei sich zu Hause, in seinem Dorf, und dort tritt er auf. Und da müsste doch alles gut laufen, aber hier zu Hause wird er völlig unerwartet abgelehnt. Warum? Um was geht es hier? Geht es um unerfüllte Erwartungen? Um eine späte Rache an der Familie? Oder etwa um die Frage, wer Jesus wirklich ist? Als ich mich mit dem Text beschäftigt habe, ist mir aufgefallen, dass es da sehr viele Bezugnahmen auf das Alte Testament gibt. Und zudem bedarf sicherlich auch die Situation in Nazareth einer gewissen Erläuterung. Von daher habe ich mir überlegt, mit ein paar Erklärungen und Erläuterungen zu beginnen. Und von daher besteht meine Predigt aus drei Teilen, wie gewohnt, aber eben beginnt mit einer Erläuterung und zwei unzumutbaren Themen. Erstens, willkommen in Nazareth, und zweitens, Gnade immer nur für die anderen, und drittens, Jesus, der Unzumutbare. Erster Punkt, willkommen in Nazareth. Wenn wir vielleicht vorher mit einem Einwohner Nazareths gesprochen hätten, was hätte er uns über den Menschenauflauf vor der Synagoge erzählt? Vielleicht dies. Jesus, der große Sohn der Stadt, kommt zu uns. Viel haben wir schon gehört aus Kapernaum, überall sonst, aus Galiläa, aus Samaria und sogar aus der Dekapolis. Jesus war dort und hat Wunder getan. Menschen mit Essen versorgt, Kranke geheilt und aufrüttelnde Predigten gehalten. Und jetzt kommt er zurück in unser Dorf. Dafür wird es auch langsam Zeit. Gut, Nazareth ist halt nichts Besonderes. Der Ort wird ja im Alten Testament nicht einmal erwähnt. Im Gegensatz zu Bethlehem. Aber selbstverständlich, heute am Schabbat, da kommt Josefs Sohn zu uns und er wird in der Synagoge sprechen. Dort erwarten wir eine große Predigt, wie in Kapernaum und so. Und vielleicht sehen wir im Anschluss noch ein paar Wunder. Das wird großartig. Ja, so kommt es aber nicht. Wir wissen das schon. Der Lesungstext, den Jesus aus Jesaja auswählt, spricht eigentlich sehr positiv vom Auserwählten Gottes, auf dem die Gnade ruht, der gesalbt ist, also König werden soll und der die Freiheit verkündet und ein Gnadenjahr des Herrn ausruft. Ein Gnadenjahr oder auch ein Erlassjahr, das ist eine von Gott festgelegte Praxis der materiellen Umverteilung zum Schutz der Armen. Alle Schulden werden aufgehoben und der komplette Landbesitz neu verteilt. Eigentlich soll das alle 49 Jahre passieren in Israel. Klingt richtig spannend und passt aber ganz offensichtlich nicht zur damaligen und schon gar nicht zur heutigen Weltordnung, in der die Reichen dominieren. Nun scheint sich in der Synagoge nach der Lesung eine Diskussion entwickelt zu haben, warum Jesus als Gesalbter Gottes bislang nicht in Nazareth tätig war. Und Jesus antwortet mit dem Beispiel der Propheten Elia und Elisa. Ich weiß nicht, wie gut ihr Elia und Elisa kennt. Die beiden gehören zu den besonderen Propheten und großen Wundertätern im Nordreich Israel. Das Nordreich entstand ja aus der Teilung der 12 Stämme in der Zeit nach König David und König Salomo, also etwa im Jahre 900 vor Christus. Elia gilt allen Juden, auch denen aus dem Südreich, als der wichtigste Prophet nach Mose. Er wies die Könige Israels auf ihre falschen Wege hin und bekämpfte König Ahab und die böse Königin Isabel und den Baalsglauben. Er tat immer wieder Wunder, und mit die wichtigsten drehen sich die um die im Text genannte Witwe von Sidon. Während der großen Trockenheit von 3 Jahren und 6 Monaten als Strafe für den König und seinen Baalsglauben wurde der Prophet Elia von der Stimme Gottes außer Landes nach Sarepta im heutigen Libanon gesandt. Und um dort bei einer Witwe, die ja sonst keine Versorgung hat, seinen Hunger zu stillen. Doch die arme Frau hatte nur eine Handvoll Mehl und etwas Öl in ihrem Krug. Aber Gott bewirkte durch Elia, dass das Mehl im Topf und das Öl im Krug nicht versiegte über die 3,5 Jahre. Sie können die ganze Zeit davon leben und die Witwe kann es sogar verkaufen und Gewinn damit machen. Hier werden die Armen mit Essen versorgt. Unmittelbar auf dieses Wunder wird vom Sterben des Sohnes der Witwe berichtet. Und das ist ja eine Katastrophe in der damaligen Zeit, denn der Sohn ist die einzige Altersversorgung. Aber dem Propheten gelang es, mit der Hilfe Gottes den Jungen ins Leben zurückzurufen. Kein Wunder also, dass Elia so hoch berühmt war. Und Jesu Zeitgenossen vermuteten durchaus, dass Jesus der wiedergeborene Elia sein könnte, auch weil er ähnliche Wunder tut mit Essen, ihr erinnert euch an die Speisung der 5000 und dem Wiedererwecken von toten Kindern. Und Elisa, der ja auch genannt wird, der Nachfolger von Elia, ist da nicht anders. Gerade die Geschichte über den assyrischen General ist legendär. Naaman, der als Anführer in vielen Kriegen gegen Israel gekämpft hat, hat Aussatz bekommen. Aussatz, das ist vermutlich Lepra, es ist schwer ansteckend, entstellend und am Ende tödlich. Seine israelische Sklavin, die er auf irgendeinem Beutezug mitgebracht hat, weist ihn auf den Propheten Elisa hin. Dieser würde ihn heilen können, wenn er ihn darum bittet. Da gerade Waffenstillstand ist, fährt Naaman dorthin und wird von Gott geheilt durch 7-maliges Untertauchen im Jordan. Und ja, es ist genau so, wie es Jesus sagt in dem Text, von anderen Heilungen, von Aussatz der Menschen in Israel durch Elisa wird nirgendwo berichtet. Es gibt nur diesen einen, diesen Fremden, diesen anderen. Heilung von Aussatz passiert erst wieder bei Jesus. Aber das ist gut 800 Jahre später. Mit diesen Aussagen und Zuspitzungen, und der Zuspitzung, der Prophet gilt im eigenen Land nichts, dann stößt er den Menschen in der Synagoge vor den Kopf. Er sagt ihnen, für alle anderen wird die Gnade Gottes sichtbar, aber nicht für euch. Das bringt das Fass zum Überlaufen. Wie heißt es in dem Text? Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Wenn Juden das seinerzeit getan haben, dann war der nächste Schritt, den Gestürzten, den Benommenen, mit Steinen zu bewerfen, bis er tot ist. Es ist hier keine Vertreibung gemeint oder Ähnliches. Es ist eine Steinigung geplant. Von Harmlosigkeit ist hier keine Spur. Die Leute waren richtig sauer. Und dann passiert ein Wunder. Dann passiert dieses Wunder, auf das sie alle gewartet haben, aber so nicht erwartet haben. Jesus zeigt seine Majestät, seine Gottesnähe, indem er einfach an ihnen vorbeigeht. Niemand ist dazu in der Lage, ihn zu hindern. So haben die Menschen in Nazareth nun doch ein Wunder gesehen, aber eben nicht, was sie erwartet haben. Willkommen in Nazareth. 2. Punkt. Gnade immer nur für die anderen? Dieser Gedanke drängt sich auf, oder nicht? Gnade wird in diesem Zusammenhang als Erbarmen haben mit Menschen verstanden. Es wird Hilfe geleistet von Gott. Es wird vergeben, es wird gesättigt und geheilt. Die Gnade Gottes ist für die Schwachen, für die Bedürftigen, für die Kranken. Jesus selbst sagt nach Lukas, wenige Kapitel später, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Aber die Nazarener wollen auch Hilfe haben. Genauso wie alle seien sie stark oder schwach, so auch wie wir. Auch in Nazareth haben sie Kranke, Arme und Schwache. Und ja, in Nazareth wollen sie auch nicht mehr der Ort sein, aus dem nichts Gutes kommt. Aber Jesus hilft ihnen nicht. Jesus zeigt seinen Zuhörern mit Beispielen auf, nicht immer sind wir diejenigen, die von Gottes Hilfe profitieren werden. Gott verfolgt seinen eigenen Plan und nicht unseren. Wenn wir länger mit Jesus unterwegs sind, stellen wir das an uns selbst auch fest. Und das kann uns schon mal ärgern. Das ist ein Schlag ins Gesicht. Und aus dem Ärger kann sich ganz leicht Neid entwickeln auf die anderen. Neid auf die, denen geholfen wird, denen Gott gnädig ist. Und Neid, ihr Lieben, das ist die Wurzel vieler Übel. Dass die Nazarener Jesus steinigen wollen, kann daraus durchaus erwachsen. Und das ist bis heute so. Jesu Verständnis von Gnade stößt vor den Kopf. Wenn wir uns heute die Migrationsdebatte anschauen, dann ist da von Gnade keine Rede mehr. Wenig zu hören. Und er stellt sich die Frage, was würde Jesus tun? Wem gilt seine Hilfe und damit seine Gnade? Und wird es vielleicht doch wieder nur eine Gnade für die anderen, für bestimmte sein, für die Ärmsten der Armen? Ist das nicht ungerecht? Ihr seht, die Herausforderung, vor der wir stehen, ist, dass wir ganz schnell inmitten einer Neiddebatte stehen. Und daraus müssen wir uns befreien. Wenn wir verstehen wollen, was der Gesalbte, was Jesus unter Gnade versteht, dann müssen wir lernen, ohne Neid zu sein. Und dazu müssen wir zuerst auf uns selbst schauen und bei uns den Grund zum Danken suchen. Denn Dank ist das einzige Mittel gegen Neid. Und wir können hier so viel finden in uns, in dem, was uns Gott zusagt. Denn wir sind die Heiligen Gottes, wie Paulus es sagt. Wir sind erlöst, wir sind frei und geliebt, denn wir dürfen zu Gott Vater sagen und wir sind Teil seiner Familie. Lasst uns dankbar dafür sein, lasst uns darauf schauen, wo er uns beisteht. Alles, was uns gelungen ist im Leben, das haben wir ihm zu verdanken, völlig egal, was es ist. Und in allem, was uns nicht gelungen ist, ist er trotzdem immer bei uns gewesen. Vergesst nicht, Jesus ist da, immer. In jedem einzigen Augenblick unseres Lebens. Und alle, wirklich alle Menschen werden von Gott geliebt, auch die Nazarener. Sie wissen es nur noch nicht. Aber gut, nochmal dorthin zurück. Nazareth ist ja nichts Besonderes, das wissen wir. Es ist ein Dorf mit 200, 300 oder vielleicht 500 Einwohnern. Und die Archäologen haben aus dieser Zeit Jesu nicht einmal die Spuren einer Synagoge gefunden, was nur zeigt, dass auch das Versammlungshaus nichts Besonderes gewesen ist. Von daher wundert es ja auch nicht, dass die Einwohner neidisch auf andere Orte schauen, die in den alten und ehrwürdigen Orten Israels wohnen oder in jenen Orten, die sich durch Größe und Schönheit auszeichnen. Die Nazarener fühlen sich unwichtig. Doch jetzt könnte sich alles ändern. Zum ersten Mal erscheint eine wichtige Person aus ihren Reihen in ihrem Dorf. Dann würden alle anderen neidisch auf sie schauen, dass der Erlöser aus ihren Reihen kommt, von hier kommt. Aber er tut nichts. Er tut nichts, um Nazareth und seine Einwohner berühmt zu machen. Im Gegenteil, ihre Selbstzweifel, ihre Geringschätzung von sich selbst und der Neid auf andere wächst. Es fällt ihnen schwer, durch den Schleier des Neides. Entschuldigt, da kommt gerade der Antivirus vorbei. Danke. Durch den Schleier des Neides hindurchzugehen und Nächstenliebe zu ihm zu üben, das ist so wie heute. Wir leben heute in einer Welt der Vergleiche. Ob in sozialen Netzwerken, in der politischen Diskussion oder in der beruflichen Arbeitswelt. Neid ist allgegenwärtig. Es geht um Vergleichen und sich schlecht fühlen. Ich bin nicht so schön wie die anderen, nicht so reich, nicht so weit aufgestiegen oder nicht so glücklich. Und was passiert? Der Vergleich füttert den Neid und er zerstört uns von innen. Er zerstört dich, weil du dein eigenes Können, Haben, Erleben und Sein nicht wertschätzt. Und vielleicht den anderen deshalb abwertest. Oder schlimmer noch, dich gegen dich selbst wendest und dich abwertest, weil du dein von Gott geliebt sein nicht mehr erkennen kannst. Neid ist nicht die höchste Form der Anerkennung. Nein, Neid ist die Wurzel vieler Übel, wenn nicht sogar aller. Und deshalb lasst die Gnade Gottes in euch groß werden. Seht darauf, dass Gott uns zuerst geliebt hat und dass er uns mit Jesus alles geben will. Ich kenne das persönlich gut genug und immer, wenn mich der Neid erfassen will, versuche ich dankbar zu sein für alles, was mir geschenkt ist. Und ich bitte Gott darum, mir Demut zu schenken und den Neid in mir zu töten. Und wenn wir etwas von den Nazarenern lernen können, dann dieses eine. Obwohl Nazareth klein, unbedeutend und unwichtig ist, Jesus, der Erlöser der Welt, kommt von genau dort, aus dem sprichwörtlichen Nichts. Und er kommt auch dorthin wieder zurück, auch wenn er keine Wunder tut. Und das bedeutet für mich, ich kann gar nicht zu winzig sein oder zu unwichtig oder unwürdig oder nicht gut genug für Gott, selbst wenn ich ein Nazarener wäre. Und Gott kommt zu mir und er will mich dabei haben. Er will mich dabei haben beim Bau seines Reiches, bei der Gestaltung seiner Gemeinde, bei der Austragung seiner Botschaft. Haltet euch an diesem Gedanken fest, wenn ihr euch für unwürdig haltet. Gott macht aus kleinen Dingen Großes. Dritter und letzter Punkt. Jesus, der Unzumutbare. Ich hatte eingangs die Frage gestellt, warum Jesus unzumutbar sein kann. Die Antwort ist vielschichtig, natürlich. Zum einen kann er meine Erwartungen enttäuschen, das haben wir gesehen. Gottes Wege sind nicht meine Wege. Und Jesus, so menschlich er uns auch manchmal vorkommt, ist Gott. Vor allem anderen ergibt sich dadurch für mich eine Frage. Wer ist er wirklich für mich? Wenn er Gott ist, was bedeutet das für mich? Deswegen lass uns nochmal auf die Prophezeiung von Jesaja zurückkommen. Ich zitiere aus Jesaja 61, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkünden das Gnadenjahr des Herrn. Als Jesus das gelesen hat, schaut er allen ins Gesicht und sagt, heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt. Ihr seid Zeugen. Ich sagte es bereits, der Text aus Jesaja 61 ist die Ankündigung des Gottesknechtes, des Messias, des neuen Königs und des Erlösers von ganz Israel. Dieser wird kommen und die Welt vollständig verändern. Und Jesaja beschreibt das sehr eindrücklich. Wenn ihr mal Zeit habt, Jesaja 61, da wird das beschrieben. Die Trümmer werden weggeräumt und die Orte neu aufgebaut. Alles wird neu, das Volk wird frei sein und die Güte des Herrn ist allgegenwärtig. Und die Menschen werden von überall herkommen und den Juden dienen. Dem Zuhörer der damaligen Zeit brennen zwei Fragen unter den Nägeln. Erstens, über wen spricht der Text? Wer ist der Erlöser? Woher kommt er? Und zweitens, wann wird das endlich passieren? Und Jesus sagt mit seiner Antwort, der Text spricht über mich, Jesus aus Nazareth. Ich bin der Christus, ich bin der Gottesknecht und es passiert jetzt, hier vor euren Augen. Ich glaube, deutlicher kann Jesus seinen Anspruch an die Zuhörer nicht formulieren. Und genau hier beginnt die beinahe Tragödie von Nazareth. Als die Menschen verstehen, welchen Anspruch er erhebt, wird es emotional. Das ist doch nur Josefs Sohn, der da vorne sitzt, sagen sie, den kennen wir doch von klein auf. Uns hätte doch auffallen müssen, dass das der Messias ist. Oder? So werden sie geredet haben. Wir wissen natürlich auch nicht viel darüber, wie Jesus als Kind gewesen ist. Wir wissen, dass er schon als 12-Jähriger im Tempel zu Jerusalem war und mit den Gelehrten diskutiert hat und dass er wohl überaus beeindruckend. Und danach schreibt Lukas noch einen Satz, das ist dann alles, was wir von seiner Kindheit wissen. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Aus den Worten vermute ich, dass seine Zeitgenossen schon wahrnahmen, dass hier nicht irgendein einfacher Zimmermannssohn heranwächst. Aber ob hier nur ein guter Rabbi aufwächst oder der Messias persönlich, das sind zwei Paar sehr unterschiedliche Schuhe. Ich will sagen, wir alle kennen doch Menschen, die intelligent und weise sind, dass es beeindruckend ist und denen wir zutrauen, dass sie große Dinge tun werden. Ob nun im Reich Gottes oder in der Welt, das sei mal dahingestellt. Aber den Anspruch, Gottes Sohn zu sein, das ist doch was ganz anderes. Das war für viele, vor deren Augen er aufgewachsen ist, unzumutbar. Eine Anmaßung ohne Gleichen. Und das, ihr Lieben, das ist es für viele Menschen heute immer noch. Für die meisten ist Jesus ein weiser Mann gewesen. Das ist meistens unbestritten. Vielleicht sogar ein Prophet, in jedem Fall aber ein Philosoph, von dessen Lehre man ganz viel lernen und mitnehmen kann. Ja, das mag ja auch alles so sein, weil seine Worte sind wahr und nützlich. Aber Jesus ist eben viel mehr als das. Und dieses Mehr ist und bleibt eine Zumutung. Jesus will Herr sein über mein ganzes Leben. Er will in allen Bereichen meines Lebens dabei sein, auch in den finsteren Ecken, die ich eigentlich niemandem zeigen will. Wenn ich mein Leben an ihn übergebe, dann ist es ein Offenbarungseid. Aber nur dann, wenn ich ihm mein Leben gebe, nur dann wird er mir sein ewiges Ja der Gnade schenken. Ein Erlassja, das nicht endet, sondern jeden Tag neu beginnt. Und indem er aus den Trümmern meines Lebens etwas Neues schafft, indem er Gutes in mir weckt und mich erfüllt mit seinem Geist der Liebe, der Freiheit und der Demut. Und dazu laden wir jeden von euch ein. Es ist kein einfacher Weg. Es ist ein Weg, für den es Mut braucht und der ein Wagnis ist. Und oft fühlt es sich an, als würde man eine tiefe Schlucht auf einer morschen und wackeligen Brücke überqueren. Es fühlt sich an, als könnte jederzeit etwas passieren. Eine Zumutung eben. Aber auf allen Wegen steht er mir zur Seite. Und er schenkt mir den Mut, mit ihm zu gehen. Nur den ersten Schritt, den muss ich alleine machen. Ich bin am Ende meiner Predigt angekommen. Und ich möchte euch zwei Fragen stellen und eine kleine Aufgabe mitgeben. Die erste Frage ist: Ist Jesus wirklich Gott für mich? Oder anders formuliert, ist er der Herr meines Lebens? Und für diejenigen, für die das überhaupt keine Frage ist, für die habe ich noch die zweite Frage. Was macht eigentlich Neid mit dir? Und zu dieser Frage gehört die Aufgabe für die nächste Woche: Versuch zu erkennen, wo Neid in dir brennt. Versuch es mal. Schau mal. Und bitte Gott darin um Hilfe. Soweit. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.